Herzlich willkommen zu Nachwort, dem Literaturpodcast, eurem Literaturpodcast. Mein Name ist Oliver Hahn und bei mir ist wieder immer Lukas Gröning. Hallo Lukas.
Hallo Oliver Hahn.
Hallo. Wir sind in einer etwas aus der Reihe gefallenen Reihe, würde ich sagen. Wir haben jetzt normalerweise mal so ein langes Buch, was wir uns vornehmen und das über mehrere Episoden so lange besprechen, bis wir es durchgelesen haben und ihr dann davon zehren könnt, das Buch mitzulesen oder eben auch gar nicht zu lesen und am Ende trotzdem Bescheid zu wissen. Und momentan stecken wir quasi so zwischen zwei Büchern. Wir hatten Michel Houellebecqs Serotonin beendet und haben uns gedacht, wir machen jetzt mal eine kleine Reihe mit Kurzgeschichten von unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Genres in unterschiedlichen Richtungen. So, das hatte ich dann irgendwann mal bei Reddit eine kleine Umfrage gemacht und da kam eine ganze Menge an Vorschlägen und aus denen haben wir uns ein paar ausgesucht. Und das letzte Mal war H.P. Lovecraft mit Pigments Modell dran. Und in dieser Woche kümmern wir uns um Alice Munro mit der Kurzgeschichte Mit Seeblick.
Ganz genau, richtig gesagt. Im Original heißt das ganze Ding Inside of the Lake. Sie ist nämlich Kanadierin, also normalerweise urveröffentlicht sozusagen in englischer Sprache. Und diese Geschichte stammt aus ihrer Kurzgeschichtensammlung Liebes Leben, die im Original den Titel Dear Life Stories trägt. Die ist im Jahr 2012 erschienen. Wir kümmern uns, das ist jetzt schon so ein bisschen angeklungen, um die deutsche Übersetzung. Die ist nämlich in einer Version im Fischer Verlag im Jahr 2013 erschienen. Und man kann jetzt vielleicht schon mal so ein bisschen was zu Alice Munro an sich sagen. Das wird jetzt nicht so ganz intensiv wie bei H.P. Lovecraft werden, aber sie ist ja durchaus auch eine honorige Person, um das mal so zu sagen, die ein gewisses spannendes Leben gehabt hat. Das muss man an der Stelle sagen. Sie ist nämlich im Jahr 2024 gestorben. Ich musste mich gerade daran erinnern, dass diese Episode ja erst, also unser Aufnahmezeitpunkt ist ja immer so ein bisschen verschoben, ne? Also 2024 ist sie gestorben. Aus Überlieferungen geht hervor, dass das in einem Pflegeheim passiert ist und sie litt auch während ihres Todes und davor wahrscheinlich auch schon an Demenz, was ja sehr interessant ist zu ihrem Leid, muss man sagen, wenn wir uns jetzt diese Geschichte anschauen, die wir jetzt heute besprochen haben oder besprechen werden. Ja, und der Olli guckt mich gerade ganz begeistert an, dass da vielleicht auch ein autobiografischer Punkt drin liegen könnte. Genau, Alice Munro, Kanadierin, ist bekannt vor allem auch für das Schaffen von Kurzgeschichten und Kurzgeschichtensammlungen und hat im Jahr 2013 auch einen Literaturnobelpreis bekommen tatsächlich. Und zwar nicht für eine spezifische Geschichte, sondern für ihr Gesamtwerk ist sie ausgezeichnet worden. Ich habe auch mal so ein bisschen geschaut, wie sie so rezipiert wird und wie so ihre stilistischen Eigenschaften festgehalten werden von bestimmten Experten. Da wird oftmals gesagt, das werden wir jetzt natürlich gleich alles feststellen, wie das so ist, dass sie sehr oft realitätsnahe Figuren voller Ungereimtheiten ins Zentrum ihrer Handlungen eingliedert. Das sind zumeist Frauenfiguren auch. Und diese Figuren werden eben aufgrund ihrer Ungereimtheiten als sehr, nahbar und gleichzeitig unnahbar gezeigt. Ich habe gefunden, dass ihre Werke rezipiert werden in einer Tradition des Pointillismus. Das ist eine kunstgeschichtliche Epoche, kann man sagen, oder Epoche ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Sie hatte ihren Höhepunkt in den Jahren 1889 bis 1910 und wird in die Strömung des Postimpressionismus gezählt. Und man kann sich das ungefähr so vorstellen, wir können euch das natürlich nicht zeigen, ihr müsst das euch mal ergoogeln, wie das aussieht. Also Pointillismus, es ist im Prinzip so, dass einzelne Figuren oder Umgebungen als Punkte dargestellt werden. Das heißt, es ist eine Maltechnik, wo Punkte aufgetragen werden, die sehr, sehr stark nebeneinander sind, sodass eben diese Figuren dargestellt werden, sodass man ein klares Bild von ihnen bekommt, aber dass es gleichzeitig doch so Zwischenräume gibt. Irgendetwas nicht Ergründliches ist da drin, ne? Irgendetwas, was uns als Lesern oder als Betrachtern eines Bildes in diesem Fall noch verborgen bleibt. Das heißt, es gibt trotzdem noch so eine Art Interpretationsspielraum da drin. Und des Weiteren wird erzählt, dass sie sehr uneindeutige Beginne als Teil ihrer Bücher oder ihrer Geschichten hat und es gibt genaue Beschreibungen und eine grundlegende Skepsis diesen Beschreibungen gegenüber. Das ist natürlich was dann auch bei dieser Geschichte, die hier vorliegt, ein Thema sein wird, wie das genau dargestellt wird oder aufbereitet wurde von ihr. Das werden wir euch natürlich dann noch erzählen oder zumindest versuchen, dem nahe zu kommen. Und es hat oftmals einen sehr katharischen, tragödienhaften Effekt dann im Großen und Ganzen. Es gibt auch implizite politische Dimensionen, die nie so explizit ausgesprochen werden, die aber so mitschwingen. Das ist so, ist etwas, was ihrem Werk so zugeschrieben wird. Und sie wurde auch in der Popkultur durchaus auch schon aufgegriffen. Beispielsweise wurden, ich glaube, 2 oder 3 ihrer Geschichten sind explizite Inspirationen für Filme des spanischen Filmregisseurs Pedro Almodóvar, falls der euch irgendwie was sagt. Der Olli nickt gerade so ein bisschen. Kennst du Pedro Almodóvar?
Den Namen habe ich schon mal gehört, ja.
Namen hast du schon mal gehört, ja. Genau, das wäre es vielleicht, was man erstmal zu Alice Munro sagen könnte. Es sei denn, der Olli hat Ergänzungen. Ansonsten
Vielleicht noch ein Gedanken dazu, als ich das so mir so ein bisschen ergoogelt habe, wer diese Frau jetzt eigentlich ist. Und ich kannte die ja gar nicht, aber kein Begriff für mich. Ist mir nie aufgefallen. Mhm. Und deswegen war ich so umso erstaunter, wie bekannt diese Frau eigentlich ist. Also die ist ja weltbekannt. Mhm. Gut, Literatur-Nobelpreisträgerin 2013. Alles klar, gut, kann ja nichts, muss ja irgendwas, also kann schon was heißen, sagen wir es mal so. Aber die war ja in Kanada, war die ja sowas wie eine Heldin. Die hatte Statuen und die wurde auf Briefmarken gedruckt und war im Grunde so Nationalheldin und Aushängeschild für kanadische Literatur und weltweit unterwegs. Und die wurde so richtig gefeiert für das, was sie tut. Mhm. Völlig an mir vorbeigegangen. Ich war total erstaunt. Und wo du vorhin sagtest, dass sie im Grunde so Charaktere beschreibt, die so vielleicht moralisch nicht ganz eindeutig sind oder so ambivalent auch gezeigt werden, kamen dann nach ihrem Tod ihre jüngste Tochter an die Öffentlichkeit und hat preisgegeben, dass diese jüngste Tochter über Jahre hinweg, seit sie 9 Jahre alt war, von dem damaligen Partner von Alice Munro vergewaltigt wurde, später damit an die Öffentlichkeit gehen wollte, von der väterlichen Seite wurde das gesagt, nein, mach das mal nicht, wer weiß, wie die reagiert. Und tatsächlich hatte die jüngste Tochter dann auch jahrelang, ich glaube 20 Jahre mussten vergehen, bis da irgendwas passiert ist, dass sie sich getraut hat, ihrer Mutter Alice Munro dann davon zu erzählen. Und die Reaktion war tatsächlich genauso, wenn nicht sogar noch schlimmer als erwartet, weil Alice Munro hat im Grunde der Tochter die Schuld gegeben, dass sie dafür gesorgt hat, vergewaltigt worden zu sein, und hat sich dann eher zu dem Lebenspartner und in Anführungsstrichen Stiefvater bekannt, und damit ist dann der Kontakt zwischen denen auch abgebrochen. So. Und es gibt wohl auch irgendwie in ihrem mehr als 150 Erzählungen und Kurzgeschichten, die sie geschrieben hat, gibt es auch die Themen, die werden dort irgendwie aufgegriffen, unbewusst, bewusst, das weiß man alles nicht so richtig, aber es macht irgendwie deutlich, dass wir nicht nur in der, also dass wir Menschen sind, ja, und selbst Menschen, die halt einfach dazu in der Lage sind, so viele gerade Sätze zu schreiben, dass da am Ende ein Buch bei rauskommt. Und auch das Durchhaltevermögen haben vielleicht, bedeutet ja nicht unbedingt, dass sie moralisch über allen anderen stehen. Wir haben diese Diskussion immer wieder, kann man den Autor vom Werk trennen? Natürlich wird das nicht abschließend geklärt, zumindest kann das nicht objektiv geklärt werden. Wir sind irgendwie das letzte Mal so dabei geblieben, dass das irgendwie jeder für sich so ein bisschen einordnen, einsortieren kann, muss, darf. Und hier wird das, verschmilzt das irgendwie so. Wir haben ja diese Figuren. Ich habe auch die anderen Geschichten hier noch gelesen in dem Buch. Die sind alle so, das ist nicht alle so, aber das ist so, das ist nicht klar. Und das macht die so menschlich. Das macht die so, ja, okay, kennt man. Wir kennen das. Also wir können schön urteilen moralisch von oben drauf und sagen, bop, 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 du, der den Zeigefinger rausholen. Und am Ende des Tages verhalten wir uns ähnlich und haben aber andere Gründe dafür, ja. So, ich will diese Schuldumkehr jetzt nicht irgendwie in gutes Licht rücken, so. Ich gehe aber davon aus, dass in der Welt von Alice Munro einfach Mechanismen wirken und eine Sicht auf die Welt war, die in dem Moment einfach richtig war. Für Alice Munro, muss man dazu sagen. Die ist mit prekären Frauenbildern aufgewachsen. Das ist auch oft Thema in den Geschichten. Und ist in dem einfach gefangen gewesen. Ja, das war offensichtlich, ist ja heute noch ein Mechanismus. Ja, dass die an die Öffentlichkeit gehen, diffamiert werden und beschuldigt werden. Sie seien selber daran schuld. Gerade wenn es um Idole geht, werden es alles bei Rammstein die ganze Nummer. Weil liefen diese Prozesse ja ähnlich ab. Ja, und da ist es ja auch noch.
Genau. Ich glaube, man hat das auch generell so bei öffentlichen Persönlichkeiten immer wieder. Also auch zum Beispiel ich denke jetzt an den politischen Raum, ne, dass man so das Gefühl hat, okay, eine bestimmte Position, die ist ja so weit weg eigentlich von dem, wie ich denke. Aber man muss ja erstmal diesen Schritt gehen, zu sagen, okay, irgendwie macht das in der Sicht dieses Menschen ja Sinn. Und ich müsste mich da eigentlich hineinversetzen in irgendeiner Form. Auch wenn ich es ganz klar als falsch empfinde in einer gewissen Weise, ne? Sondern eigentlich müsste ich das ergründen.
Ja. Erstmal und vielleicht auch einfach falsch ist.
Ja, genau.
Ja, also das Verhalten oder diese Abkehr der Tochter und diese Schuldumkehr ist also mindestens moralisch hart verwerflich. Und rechtlich kenne ich mich damit nicht aus. Ja. Ich sage nur, das macht ja niemand, weil er mit Absicht böse ist. Ja, das ist in der Welt ist das so. In ihrer Welt war das richtig. So, das will ich nur sagen. Und so ist es auch in diesen Geschichten von ihr. In deren Welt macht es absolut Sinn, sich so zu verhalten. Und es gibt da auch eine Geschichte drin, bevor wir jetzt in die eigentliche einsteigen, die heißt Heimstatt. Und das ist auch so, da kommt so ein junges Mädchen, ist, glaube ich, bei Onkel und Tante irgendwie unterwegs, weil die Eltern in Afrika sind, um dort Gutes zu tun. Und die Ecken aneinander, weil dieses Mädchen in dieses System von dem zu Hause kommt und dieser strenge Vater da ist mit seinen harten Regeln und jeder hat seinen Platz und man hat die devote Frau daneben, die auch so krass devot auch am Tisch sitzt und nur kichert und nicht redet und immer lacht, wenn sie lachen darf. Also so ganz eigenartig. Und das wurde total abgelehnt von diesem jungen Mädchen, die da reingekommen ist. Aber im Laufe der Geschichte wurde das nach und nach irgendwie so ein bisschen zur Normalität und die Sachen haben sich so ein bisschen angeglichen. Sie wurde nicht komplett übernommen, aber es hat so ein bisschen, sie hat so ein bisschen was reingegeben, aber das System hat auch ein bisschen was in sie mitgenommen, ja. Und das macht es einfach so, ja gut, es kann halt einfach alles gleichzeitig sein. Du kannst halt für dich selber einstehen von mir aus oder Prinzipien haben, aber gleichzeitig, also in einem Bereich und im anderen Bereich eben auch nicht. Mhm. Und das fand ich so, das macht es so verrückt gut. So, aber gut.
Also schon mal ein erstes positives Zwischenfazit von Oliver Hahn an dieser
Stelle.
Ja,
das
kann man vielleicht sagen. Du hast jetzt natürlich den charmanten Vorteil, dass du schon einige Geschichten von Alice Munro jetzt im Zuge deiner Vorbereitung gelesen hast. Ja. Ich war da stinkend faul. Ich habe nur mit Seeblick gelesen.
Ja.
Aber das bringt uns dazu, dass wir nur über mit Seeblick richtig reden können. Und damit können wir jetzt ja anfangen. Du kannst uns ja erstmal sagen, um was es in dieser Geschichte geht, Olli.
Genau. Es geht um Nancy, eine ältere Dame, die zu ihrer Ärztin möchte, um sich ein Rezept geben zu lassen und mit dieser Ärztin über ihr Gedächtnis zu sprechen, mit dem sie in letzter Zeit nicht ganz so zufrieden ist. Die Nancy erscheint aber einen Tag zu früh bei der Ärztin, denn die hat noch geschlossen und bekommt letztendlich an irgendeinem der anderen späteren Tage das Rezept und einen Termin bei einem Spezialisten. Dafür muss Nancy in eine andere Stadt fahren, nach Heimen, also eine Kleinstadt, und einige Meilen von ihrem Heimatort entfernt. Sie beschließt schon, einen Tag eher anzureisen, damit sie in Ruhe die Arztpraxis finden und sich im Ort orientieren kann. Ihr Mann lässt sie zu Hause, weil sie die Praxis erstmal alleine finden möchte und sie der Meinung ist, na gut, der will sowieso nicht mitfahren, weil er sich lieber zu Hause ein Fußballspiel im Fernsehen ansehen möchte. Zum Sonnenuntergang erreicht sie Heimen und erkundet den Ort. Der scheint allerdings schon bessere Tage erlebt zu haben, denn es wirkt alles ziemlich verlebt. Sie findet zwar eine Praxis und vergleicht die Namen am Türschild mit den Namen auf dem Zettel, aber irgendwie steht auf dem Zettel nicht der Name drauf, sondern es steht die Schuhgröße der verstorbenen Schwester des Mannes drauf und an den Namen des Spezialisten kann sie sich jetzt gerade erstmal nicht erinnern. Sie versucht mit ein paar Erklärungen irgendwie damit umzugehen, warum jetzt in diesem Gebäude der Arzt jetzt gerade nicht zu finden ist. Der könnte jetzt vor kurzem erst eingezogen sein und das Klingelschild ist doch nicht dran. Er könnte seine Praxis in anderen privaten Räumen haben, die jetzt gerade irgendwie gar nicht so beschildert sind. Also sucht sie weiter. Sie wandert weiter durch Heimen, stellt sich vor, wie die Leute noch vor einiger Zeit auf den Straßen und ihren Gärten gesessen haben, sich unterhielten und auch mit Nancy sprechen. Weiter auf dem Weg sieht sie einen Turm, dessen Uhr scheinbar nicht die richtige Zeit anzeigt und trifft dann doch auf Bewohner. Zum Beispiel sieht sie einen Jungen, der offensichtlich rückwärts auf seinem Fahrrad fährt und in der Nähe eine Frau mit einem Springseil in den Händen. Und immer wieder entfällt ihr der Name des Arztes, zu dem sie unterwegs ist. Und schließlich erreicht sie dann einen Stadtpark, in dem sie sich etwas ausruhen kann und beginnt mit dem Gärtner ein Gespräch. Es stellt sich allerdings heraus, dass das kein Stadtpark, sondern ein privater Garten und der Gärtner dessen Besitzer ist. Die unterhalten sich eine Weile und dann bringt er sie zurück in die Stadt und überlegt laut, ob sie nicht den Arzt im Heim am anderen Ausgang der Stadt meinen könnte. Er begleitet sie dann zum Auto, wobei sie hofft, dass sie die Schlüssel noch in ihrer Tasche findet, denn sonst wüsste sie nicht, wo sie sein könnten. Sie erreicht das Heim, wie der Mann es ihr beschrieben hat, findet dort aber niemanden. Der Empfang und der Tresen sind menschenleer. Auch scheint es ihnen an den wichtigsten Gegenständen zu fehlen. Keine Telefone, keine Computer, keine Unterlagen, alles leer. Sie versucht, die Türen dort zu öffnen, scheitert aber. Und sie beschließt, einfach wieder zu fahren, weil es ihr dann irgendwann zu blöd wird. Doch ist die Eingangstür viel zu schwer, um sie zu öffnen. In Panik beginnt sie zu schreien. Doch auch das ist nicht möglich. Sie bekommt keine Luft und glaubt zu ersticken. Sie versucht, sich zu beruhigen und die Panikattacke zu überstehen. Der letzte Absatz, den lese ich jetzt vor. Es gibt hier eine Frau, die Sandy heißt. So steht es auf dem Schildchen, das sie trägt, aber Nancy weiß, wer sie ist, auch ohne das Schildchen. Was sollen wir bloß mit ihnen anfangen, sagt Sandy. Wir wollen doch nur, dass sie ihr Nachthemd anziehen und sie führen sich auf wie ein Hühnchen, das Angst hat, auf dem Mittagstisch zu landen. Sie müssen geträumt haben, sagt sie. Wovon haben sie denn geträumt? Ach nichts, sagt Nancy. Ich war wieder zurück, als mein Mann noch lebte und ich noch Auto fuhr. Ein schönes Auto? Ein Volvo. Sehen Sie, Sie sind völlig auf Zack. Und damit endet die Geschichte. Und wir gehen in die Themen rein.
Mhm. Genau, 20 Seiten ungefähr geht die ganze Geschichte. Man kann vielleicht auch schon sagen, das klang jetzt am Ende nicht so wirklich an, weil das ja eher ein Dialog war, aber im Großen und Ganzen ist diese Geschichte in einer autorialen Erzählweise erzählt. Ne? Das heißt, wir haben einen Erzähler, der sozusagen über den Figuren steht und das alles so beschreibt, der aber gleichzeitig sehr, sehr nah an Nancy dran ist, ne? Oder an dem, was
ausschließlich.
Ausschließlich an Nancy dran, genau.
Also schon in der dritten Person, aber ausschließlich aus ihrer Perspektive.
Genau, richtig. Und man merkt auch, dass diese Erzählung, dieses autorielle Erzählen, auch keine weiteren Informationen über Nancys Informationen hinaus hat, ne? Sondern es wirkt alles so, als würde das quasi, also es ist auch im Präsens geschrieben, muss man dazu sagen, es ist alles in der Gegenwartsform, es ist quasi so, als würde dieser Erzähler genau das Gleiche in diesem Moment erleben, wie Nancy das eben tut, ne? Man kann vielleicht dazu noch sagen, dass das alles so eine ganz grobe Aktenstruktur hat, die an verschiedene Orte gebunden ist, kann man vielleicht sagen. Also wir haben am Anfang diese Arztpraxis, haben dann vielleicht so ein bisschen diesen Überlauf auf dem Highway, der geht aber nur ganz kurz und dann verbringen wir eine ganze Zeit in dieser Stadt Heimen dann. Mhm. Ne? Über die Stadt können wir ja auch nochmal dann so ein bisschen sprechen, vor allem über den Namen dann vielleicht auch, das ist ja auch nochmal so ein Punkt hier. Und haben dann eben diesen Gang zu dem Seeblick, ne? Also zu diesem Seniorenheim am Ende, wo sie
hofft,
den Arzt, das heißt Seeblick, ja.
Das heißt Seeblick, ne?
Genau, das heißt Seeblick. Wo sie dann hofft, auf den Arzt zu treffen und sind dann eben wieder in der Gegenwart, in der eigentlichen Gegenwart, wo wir dann merken, dass das alles nur eine Illusion war, eine Art Traum, wenn man so möchte. Und
weiß man nicht.
Was?
Weiß man nicht. Das würde ich noch zur Diskussion stellen.
Das weiß man nicht. Okay, gut. Ja, aber das ist erstmal so die grundsätzliche Struktur vielleicht. Die habt ihr ja schon so halbwegs mitbekommen durch die Erzählung, die Olli jetzt ausgebreitet hat. Ja.
Okay. Das ist, was ich so faszinierend finde, ist, dass in diesen wenigen Seiten, das war jetzt nicht viel, Das lässt sich gut in einem Rutsch durchlesen. Und man bekommt ein gutes Bild von Nancy und wie sie so unterwegs ist. Spannend sind so die Erklärungsmuster, warum der Arzt jetzt nicht da ist und warum das jetzt ist und warum der Mann nicht mit. Also für alles eine Erklärung. Ja, ist ein bisschen seltsam, dass dieser Junge da rückwärts fährt, aber gut, die Mutter ist ja daneben und passt auf. Also irgendwie, so seltsam, wie das auch irgendwie wirkt, das ist völlig in Ordnung. Das lässt sich alles erklären. Ja, dass der Gärtner kein Gärtner ist, sondern der Besitzer. Das sieht doch total schön aus, ist so offen. Ich dachte, das ist hier alles. Kriegt einen guten Blick und so klar der irgendwie für Nancy oder wir den für Nancy haben, so unklar ist der für den Ort, wo sie unterwegs ist. Es wirkt alles so träumerisch. So wie ich weißt du, aktuell ist, ich gucke halt gerade so die Let's Plays von Silent Hill. Und da, das wirkt irgendwie so ähnlich. Du hast so, ist jetzt kein Horrorroman hier, aber da ist nichts los. Da ist niemand, da ist kein Leben in der Stadt. Ja, da passiert nichts. Und irgendwie sitzen da auch noch zwei Jungen rum, über die sie fast drüber stolpert, nachdem sie dann mit dem Mann zurück, weiß ich auch nicht, was das ist. Mhm. Da müssen wir vielleicht nochmal gucken gerade. Aber es wirkt so träumerisch und unklar.
Ja, weißt, absolut. Ich war, das ist tatsächlich etwas, was ich interessant fand, dass ich sehr, sehr stark erinnert war an Kafkas Das Schloss. Ich weiß nicht, ob du das mal gelesen hast.
Überhaupt nicht, hol mich ab.
Okay, es geht doch um das eine Figur mit dem Namen K, nicht Josef K, das ist der Prozess, sondern die Figur bei Das Schloss heißt nur K, was natürlich auch so ein bisschen eher was Autobiografisches dann irgendwie hat, ne, ist ja klar. Der versucht aus irgendeinem Grund, den wir, glaube ich, nicht näher beschrieben bekommen, in ein Schloss reinzukommen. Da kommt er aber nicht rein. Und dann läuft das Ganze sehr, sehr ähnlich ab wie in Der Prozess, nämlich dass er versucht, über verschiedene Figuren irgendwie einen Zugang dazu zu bekommen. Und das geht dann so, ja, okay, da musst du aber zu dem hin und so und der braucht aber dann das und so und das verstrickt sich dann immer so weiter und er kommt einfach in seiner Aufgabe schlichtweg nicht weiter. Ne? Mhm. Das heißt, es gibt so eine Verwirrung. Das ist bei Kafka dann nochmal ein bisschen anders gemacht, dadurch, dass auch die Sätze sehr, sehr verkompliziert sind und man quasi auch als Rezipient, als Leser das Gefühl hat, in so einer Art labyrinthhaften Struktur zu sein, in der man sich nicht ganz wiederfindet. Und das ist hier aber bei Munro in einer gewissen Weise anders. Denn die Sätze sind eigentlich sehr, sehr einfach. Es gibt kaum einen Satz, der über das Konstrukt Hauptsatz, Nebensatz hinausgeht. Also es gibt diese Verstrickung eigentlich nicht. Und das finde ich eigentlich relativ spannend, weil uns eigentlich seit Beginn klar gemacht wird, dass diese Figur Nancy in einer gewissen Weise unzuverlässig ist. Ne? Also durch diese ganzen vielen Momente, die sie, wie du richtig gesagt hast, für ganz normal hält oder sich zumindest das mit einer gewissen Sorge oder Sorglosigkeit, kann man sagen, zur Kenntnis nimmt. Man kann sagen, okay, vielleicht besteht da doch irgendwie innerlich bei ihr eine Sorge dadurch, dass sie überhaupt auf die Idee kommt, diesen Arzt aufzusuchen. Ne? Also dass sie da schon merkt, okay, hier gibt es irgendwie so ein demenzhaftes Verhalten. Aber dass wir im Prinzip von Beginn an diese Momente haben, wo wir uns denken, okay, so richtig das, was wir hier beschrieben bekommen, können wir eigentlich nicht für bare Münze nehmen. Ne? Das fängt dabei an, dass sie eben zu Beginn die Tage verwechselt. Ne? Und dann wird eben direkt hintereinander darauf gesagt, okay, das hat mit ihrem Verstand zu tun, genauer gesagt mit ihrem Gedächtnis. Ne? Dann haben wir die Beschreibung des Ortes oder beziehungsweise den Ortsnamen, der ja H-Y-M-E-N erstmal geschrieben wird.
So versteht sie ihn.
So versteht sie ihn, genau. Und dann, ich glaube, nur zwei Seiten weiter wird der Ort ja anders genannt. Also anders, er heißt wahrscheinlich dann gleich, also es wird wahrscheinlich auch Heimen oder so ausgesprochen, aber er wird anders beschrieben. Ne? Also er wird anders geschrieben, sondern wie Highman halt, also H-I-G-H-M-A-N. Ne?
Ja.
Und dann gibt's eben noch andere Sachen, wie zum Beispiel, dass sie den Namen des Arztes vergessen hat, dass sie diesen Zettel in ihrer Tasche findet, wo diese Schuhgröße drauf ist, wo man sich dann fragen kann, hä, woher kommt das, ne? Also wo man schon merkt, okay, hier ist in einer gewissen Weise eine vielleicht verwirrte Person, vielleicht tatsächlich eine demente Person. Und gleichzeitig passt es so gut, dass im Gegensatz zu Kafkas Buch eben diese Sätze so einfach sind. Also als ob sich die Erzählung an den Geisteszustand der Figur anzuschmiegen scheint. Weißt du, dass auch dieses Einfache und diese Unmöglichkeit eines komplexen Denkens irgendwie dort herrscht. Ne? Das wurde ihr irgendwie durch diese wahrscheinlich Krankheit dann im Endeffekt dann unmöglich gemacht.
Okay, das ist tatsächlich ihr Stil.
Ach ja.
Also das sind in den anderen Geschichten auch so. Das macht es so wirklich, wirklich angenehm zu lesen. Alles durchgehend, das ist sehr warm, rund, ausformuliert, das ist nichts, wo man jetzt drüber stolpert, so. Deswegen weiß ich nicht, ob ich, also würde ich jetzt einfach nicht damit in Verbindung bringen. Und sie versteht ja Hymen. Hymen ist ja, Hymen ist ja eigentlich das Jungfernhäutchen. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Bedeutung noch hat, weil das kam dann irgendwann später nicht mehr. Und den Namen vom Arzt haben wir nie erfahren.
Genau, wir erfahren nur den Namen eines Arztes, der in einem Haus wohl ist, aber sie weiß nicht mehr, ob das der richtige Arzt ist. Ne? Ich habe mir den jetzt nicht aufgeschrieben, ich glaube, oder habe ich mir irgendwo aufgeschrieben? Nee, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Egal.
Spielt auch keine Rolle, weil es nicht der Arzt ist, vielleicht den sie sucht. Und wir erfahren auch nicht, wie der heißt und was der jetzt machen soll. Und den Termin hat sie ja auch noch gar nicht. Der Termin wäre erst am nächsten Tag dann da. Und trotzdem stolpert sie da irgendwie durch die Stadt durch und geht mit so einer gewissen, mit einem gewissen Selbstbewusstsein da auch lang. Ja, offensichtlich ist das hier in Hymen so, dass hier nichts ist.
Ja.
Sieht ja auch schon ein bisschen runter aus.
Ja. Trotzdem ist es ja angenehm für sie, ne? Also sie sagt ja auch an einer Stelle, dass sie das gerne macht, einfach mal in verschiedene Städte zu fahren und zu gucken, ob sie dort leben könnte. Ne? Also wirklich erstmal und checkt diesen Ort ja dann auch so ab im Sinne von, ja, es gibt hier einen Supermarkt und es gibt da irgendwie eine Arztpraxis und so weiter. Oder nee, eine Arztpraxis gab es nicht, aber irgendwas anderes. Ein Drugstore, genau, ja. War es noch. Ne? Und ein Haarsalon oder irgendwas. Irgendwas wurde da noch genannt, das habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf.
Aber sie waren nirgendwo drin, ne?
Nee, sie waren nirgendwo
drin. Also drin vielleicht im Garten und hat da mit dem Typen gesprochen auf der Bank und drin im Heim. Wo sie ja nicht mehr rauskam dann zum Schluss. Aber sonst ist das ja alles irgendwie Kulisse. Das wirkt wie eine Kulisse alles.
Genau. Und du hast ja auch richtig gesagt, es wirkt so traumhaft, ne? Und das sind eben diese verschiedenen Elemente, die da reinkommen. Dass man auf der einen Seite dieses, also erstmal, ne, dass man einen Stadtpark und so eine Art Vorgarten, so habe ich mir das vorgestellt, irgendwie verwechselt, ne? So als hätte sie erst das eine gesehen und dann plötzlich das andere gesehen, weißt du? Als ob sich das verändert hätte von einem Moment auf den anderen irgendwie.
Wenn man darauf hingewiesen wird.
Genau.
Ja.
Und ich finde, dazu gehört auch dieses parallele Dasein von verschiedenen Dingen, die man jetzt so eng aneinander gar nicht vermuten würde. Also sie spricht da ja von diesen Häusern aus dem 19. Jahrhundert, die dort stehen. Mhm. Ne? Dann kommt dieser in Anführungsstrichen Stadtpark, würde ich sagen. Dann kommt wenige Seiten später sind wir dann in einem Villenviertel und das wirkt alles schon sehr, sehr groß und sehr, sehr viel für so eine Kleinstadt, finde ich irgendwie. Ne? Und das Interessante ist ja auch, dass beim Lesen wird ja häufig dieser Trick benutzt, dass man auch die Fülle an Wortmaterial dafür benutzt, um die Länge zwischen Wegen sozusagen darzustellen. Ne? Also nach dem Motto, wenn ich erstmal viele Beschreibungen von einer Umgebung habe oder viele Beschreibungen von Innerlichkeit und gleichzeitig eine Figur irgendwo lang geht, dann bekomme ich ein Gefühl für die räumliche Distanz, die überbrückt wird durch die Figur. Ne?
Oh, okay.
Und das hat man hier sehr, das geht hier sehr, sehr schnell nacheinander irgendwie. Ne? Also man hat das Gefühl, sie stolpert wirklich so gefühlt von einem Moment in den anderen in
einen
ganz anderen Ort rein.
Ja. Man hat nicht das Gefühl, wie groß, also es könnte alles an einem Marktplatz plus die Straßen drumherum sein. Mhm. So ist es beschrieben, aber es ist, glaube ich, alles weiter irgendwie auseinander. Sie geht schon eine Weile und sie landet ja dann irgendwann auch in der Sackgasse, wo dieser Junge fährt, der irgendwie rückwärts fährt. Ich habe das am Anfang, beim ersten Mal lesen, habe ich es verstanden, dass der aus Spaß seine Jacke falsch rum anhat. Und es aber nur so aussieht, als würde er rückwärts fahren. Weißt du, dass er quasi die Kapuze vorne im Gesicht hat. Aber es ergibt ja gar keinen, weiß ich nicht, ob das Sinn gibt oder so. Und dann beschreibt sie auch noch so, dass da eine Frau daneben steht, aber zu alt, um seine Mutter sein zu können, mit einem Seil in der Hand, die sich mit einem Kerl unterhält, der auch nicht ihr Mann ist. Also das irgendwie weiß sie das. Und das erinnerte mich so an, es gibt ja momentan also gerade so diese so AI-Bilder, wo völliges Chaos herrscht, wo dann so, weißt du, so Szenen ineinander verwischen. Ich kenne das hier von diesem Hell's Kitchen-Typen, dem Gordon Ramsay. Und dann zieht er aus der Pfanne einen Krebs und dann reitet er da und dann, also diese wahnsinnigen Traumwelten in AI, ist auch egal. Und dieses Bild hatte ich dann irgendwie. Oder so Pink Floyd-Cover, die sind auch mal so eigenartig. Da stehen zwei brennende Männer nebeneinander und geben sich die Hände. Aber das wirkt so alles so normal, weißt du? Und dann stelle ich mir die Situation hier bei Munro vor, in Hymen, da fährt ein Junge einfach rückwärts auf dem Fahrrad, vielleicht, oder fährt das Fahrrad rückwärts. Die Mutter oder Oma oder irgendwer steht da mit einem Seil in der Hand und hält sich mit, also so. Ja. So seltsam.
Es wirkt nicht realitätsnah, ne? Es wirkt, wie du schon gesagt hast, kulissenhaft, so als wären diese Figuren, die auch so seltsam sind, nur für einen bestimmten Zweck genau an diesen Ort, an diesem Ort platziert worden, damit sie dann irgendwie eine Interaktion mit denen hat oder so. Ne?
Oder wie in der Truman Show.
Ja, oder so.
Die sind irgendwie da, damit was da ist. Aber wenn sie dann weggeht, und dieses Gefühl hatte sie ja zwischendurch auch, wenn sie an den Leuten vorbeigeht, reden die über sie.
Ja.
Und es könnte ja auch sein, dass es einfach Darsteller sind oder so, die warten, okay, geht die wieder eine Runde, ja, tun wir mal so. Mhm. Dann regt sie sich nicht auf und will wieder heim. Ja. Weißt du, und dann ist der Gärtner der Arzt, den sie ja eigentlich sucht vielleicht, und schickt sie dann wieder, ach übrigens, haben sie mal dran gedacht, den Arzt im Heim aufzusuchen,
ja,
und dann geht sie wieder heim und dann wird dann hinter ihr das Schloss zugemacht.
Ja.
Oder so, weiß ich nicht. So. Ja. So wirkt es irgendwie.
Auch das hat irgendwie was von Kafka wiederum. Also, dass man im Prinzip nur einzelne Figuren hat, die immer getroffen werden, aber man hat nicht das Gefühl, dass es drumherum um diese einzelnen Figuren, die in einer riesigen Stadt an verschiedenen Orten sind, irgendwie ein anderes Treiben noch gibt.
Gar nicht.
Es wird hier bei Munro zwar gesagt, es gibt Menschen, also sie sagt, sie sieht Menschen und es ist nicht so, dass sich alle nur zu Hause verbarrikadieren, irgendwie so umschreibt sie das, aber man glaubt es irgendwie nicht. Ne? Man hat ein völlig anderes Bild irgendwie
vor. Ich glaube, und das mal glaube ich nicht. Sie sieht keine Menschen. Erstmal stellt sie sich vor, zu einer Zeit, wie es war, als die Menschen noch draußen gesessen haben und auf den Gehwegen und so ein Kram. Und jetzt ist es aber ja viel zu heiß. Deswegen müssen die drinnen sitzen bei ihren Ventilatoren und Klimaanlagen. Ja. Das heißt, sie sieht keine Menschen, findet aber eine Erklärung dafür, warum das so ist. Ja. Und das hat mit allem zu tun. Also diesen Zettel, wo die Schuhgröße von der Ophelia oder so draufsteht, von dieser, von seiner Frau, die von der Schwester seines Mannes, so rum, das nimmt die einfach so hin. Hm. Ja? Also die ist felsenfest der Meinung, auf diesem Zettel steht der Name meines Arztes drauf. Und dann steht da O27 oder so. Und das nimmt die hin, weg, wird wegerklärt, abgehakt und dann geht's weiter. Ja? Und so läuft die da durch die Stadt durch. Der kann nichts Komisches passieren. Wenn die ihren Mann dort sitzen sieht, sehen würde, sage ich jetzt, guckt durchs Fenster und sieht ihren Mann dort sitzen, Fußball gucken. Dann würde ich sagen, siehste, habe ich doch gesagt, der guckt Fußball.
Ja?
Also das ist,
ach so meinst du
das? Die ist nicht, die ist nicht aus ihrer Realität zu bringen.
Ja, ja, genau. Es ist so ein szenenhaftes Durchschreiten durch verschiedene Situationen in einer Kleinstadt, die aber gleichzeitig so groß wirkt, aber so in so einem Mikrokosmos irgendwie, ne? So als ob sie auf dem Highway dann in so eine andere Welt abgebogen ist, so
wirkt das. Ganz genau.
Ne? So ein bisschen.
Von wo auch immer sie kam, das wissen wir ja nicht. Wir wissen nicht mal, wie ihre Stadt heißt, wie weit die weg ist. Wir wissen nur, dass sie alleine hingefahren ist. Vielleicht. Vermutlich. Das ist wie der Anfang von Shutter Island.
Ich musste auch gerade an Shutter Island denken, ja, als wir darüber gesprochen hatten. Ja.
Das fängt so an. So unterwegs. Sie ist schon unterwegs, hat eine Erklärung. Sie hat ja für alles eine Erklärung. So. Und ich kann mir vorstellen, jetzt können wir mal reingucken. Ah, nee, bevor wir das machen, würde ich gerne wissen, also ich habe nicht verstanden, was diese Jungs auf der Straße sind. Und zwar geht sie mit dem Gärtner, der bringt sie wieder zurück zu ihrem Auto. Die hat ja da irgendwo im Zentrum, habe ich so geparkt, bringt sie zu ihrem Auto. Da sitzen zwei junge Männer auf der Straße mit lang ausgestreckten Beinen und sie müssen drumherum gehen und der Gärtner, nicht der Gärtner, aber wir nennen die jetzt einfach mal Gärtner, der reagiert da irgendwie gar nicht so auf die. Sie steigt in das Auto ein, Glück, 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 dass sie den Schlüssel gefunden hat. Dann fährt sie weg und sieht im Spiegel, im Rückspiegel, dass er sich mit den Jungs unterhält und sie wundert sich, warum er das tut, weil er die vorher so hart ignoriert hat oder so. Und dann überlegt sie noch auf dem Weg zum Heim, naja, soll ich nicht nochmal zurückfahren und ihn darauf ansprechen, was sie nicht tut. Und damit ist die Szene rum. Und ich weiß nicht, was das bedeutet.
Ich habe es auch nicht zusammenbekommen. Ich versuch's mir mal jetzt zu erklären im Nachhinein mit dem, was ich weiß oder zu wissen glaube zumindest. Das Ende dieser Geschichte liegt ja erstmal so ein bisschen nahe. Ich weiß, du willst noch darüber diskutieren, das werden wir auch machen. Aber das liegt für mich erstmal so ein bisschen nahe, dass das alles, also sie ist sozusagen eine ältere Patientin und es ist wirklich, also jetzt sind wir wieder in der Realität angekommen. Ne? Sie ist eine Patientin, hat sich dagegen gesträubt, ihr Leibchen anzuziehen sozusagen und wird dort versorgt die ganze Zeit. Und wenn man das als bare Münze nimmt, dann muss man ja davon ausgehen, dass alles das, was vorher passiert ist, eben eine Art Traum war, der sich ja eigentlich nur zusammensetzen kann aus bestimmten Erlebnissen, die sie irgendwann in der Vergangenheit hatte. Ne? Also ich habe mir das so vorgestellt, dass es verschiedene Elemente aus ihrem Leben vielleicht sind, die sie dann in diesem Traum zusammenfügt, zu einer Konstruktion, die es so in dieser Tatsächlichkeit nie gegeben hat, aber die eben da in diesem Traum existiert. Und ich kann mir das nur so vorstellen, dass man ja auch in seinem Inneren das nicht hundertprozentig geordnet bekommt. Also so nach dem Motto, dass sie vorbeigegangen ist an diesen beiden Jungen mit ihm zusammen und diese beiden Jungen konnte sie auch erstmal nicht so richtig zuordnen oder so, ne? Und dann ist ihr im Inneren irgendwie eingefallen, ohne dass sie das bewusst registriert, dass sie vielleicht irgendwann mal gesehen hat, wie dieser Typ zusammen mit diesen Menschen dann oder mit diesen Menschen zusammenspricht. Das haben wir ja oftmals so, ne? Dass uns auf einmal so bestimmte Erinnerungen nach oben kommen, die eigentlich für unser tatsächliches Leben gar nicht mal so eine Wichtigkeit erstmal so hatten, ne? Aber die irgendwie immer noch in unserem Kopf manchmal rumschwirren. So bestimmte Situationen, wo man sich denkt, hey, das ist doch eigentlich total unwichtig. Warum denke ich gerade daran? Aber aus irgendeinem Grund kommt das in diesem Moment hoch, ne? Und vielleicht ich habe mir das so vorgestellt, dass es diese Szene mit den beiden Jungen, wie er mit ihnen spricht, tatsächlich vielleicht so gab, aber dass sie sich das auf dem Weg zum Auto quasi erst zusammengesetzt hat, und so dass diese Szene rekonstruiert wird. Mhm. Irgendwie so, vielleicht. Ne? Aber tatsächlich einen tieferen Sinn dahingehend, also in dieser Welt kennt dieser Mann, dieser Gärtner, diese beiden Jungs ja anscheinend erstmal nicht und im nächsten Moment kennt er sie dann. Oder er tut vielleicht erst so, als würde er sie nicht kennen, aber man wüsste ja nicht, aus welchem Grund er das machen
sollte. Das ist ja, ne, ihre Vermutung oder ihr Verdacht. Also warum hat er so getan irgendwie? Ja. Ich hatte noch ergänzend dazu, könnte es ja auch sein, dass das alle Personen, die mitspielen, außer Nancy selber, mit denen sie zu tun hat, Angestellte des Heims sind. Ja, also es könnte sein, dass die Rezeptionistin am Anfang bei der Ärztin, wo sie sowieso zu früh ist, einfach eine, die ist Cindy oder wie heißt es, Sarah oder
Sandy.
Sandy ist, die dann zum Schluss ihr das Leibchen anziehen möchte, wäre eine Möglichkeit, dass der Gärtner der Arzt ist und dass die Jungen oder die jungen Männer, die dort sitzen, vielleicht einfach Pfleger sind, die mit denen sie irgendwie zu tun hat oder auch weniger zu tun hat. Ja, und vielleicht ist es, weiß ich, vielleicht ist das so der Verdacht, der dann aufkommt, die kennen sich ja, weil die, also die arbeiten irgendwie zusammen oder so, weiß ich nicht. Hm. Wäre eine Möglichkeit. Ich glaube aber tatsächlich, dass das, also wir haben drei Möglichkeiten, was dieses Szenario ist. Das erste ist, das Ding ist komplett einfach geträumt. Ja, klar kennt sie die Stadt, sie kennt Bruchstücke dieser Stadt, nicht alles. Sie kennt die
oder aus verschiedenen Städten und sie kombiniert das sozusagen zu einem, wer weiß, ne?
Oder so, ja. Stimmt, auch möglich. Sie kennt offensichtlich irgendwie die Leute oder sie stellt sich vor, was auch immer. Also das ist komplett ausgedacht ist. Es könnte sein, Shutter Island-Ding, dass sie durch so ein Ding durchgeht. Ja, dass sie immer wieder sowas hat. Und die jetzt der Meinung sind, na gut, komm, dann ist die jetzt schon wieder ausgebrochen. Aber irgendwie kennen die das und wissen, hier ist so wenig los, lass die ihre Runde gehen. Und dann kommt die in dem Fall zufällig beim Arzt vorbei und sagt, naja, komm, ich nehme dich wieder mit. Oder überlegen sie, die einfach dieses Gedankending mitspielen. So. Oder es ist so eine Mischung aus beiden. Eine Mischung aus, also, dass sie tatsächlich irgendwie da durchgegangen ist, mal wirklich auf, dass es wirklich einfach passiert ist. Als sie wirklich dort zum Arzt vorgestellt wurde, irgendwann mal, wir wissen ja nicht, wie lange sie dort ist, und das irgendwie kam wieder hoch oder das haben wir erlebt und dieser letzte Absatz, den wir haben, der irritiert uns ein bisschen. Da gibt es dann quasi einen Zeitsprung, 5 Jahre später und wir glauben, es wäre eine Erinnerung, aber eigentlich haben wir das gesehen, was wirklich irgendwie wo sie wirklich durchgegangen ist.
Das legen ihre Sätze am Ende ja zumindest nahe, ne? Also, dass sie ja explizit eigentlich sich dessen bewusst ist, dass sie in ihrem Kopf gerade war.
Ja.
Sozusagen, ne?
Ja.
Indem sie sagt, ich war in einer Zeit, als mein Mann noch gelebt hat, glaube ich, war das, ne? Als
und
mein Mann
noch gelebt
hat
konnte.
Und ich noch Auto fahren konnte, genau, ja. Mhm. Also, dass das ja tatsächlich etwas Richtiges ist. Oder sie setzt sich diese setzt sich verschiedene Bruchstücke zu einem Konglomerat zusammen, was ja dann auch wieder, oder ich muss das anders formulieren, sie setzt sich verschiedene Bruchstücke aus ihrem Leben sozusagen zu dieser Stadt zusammen, konstruiert das und das alles wäre ja Teil einer Realität, in der ihr Mann noch gelebt hat und sie noch Auto gefahren ist. Ne? Also es muss ja nicht, es kann ein spezifisches Geschehen sein insgesamt, dieser Weg durch die Stadt, was tatsächlich so passiert ist, oder es ist ein Konstrukt aus verschiedenen Lebenssituationen, verschiedenen Eindrücken, die sie einfach gesammelt hat in ihrem Leben hinweg und so. Ne? Das ist ist eine Möglichkeit. Aber das ist ja im Prinzip erstmal grundsätzlich das, wozu dieses Buch uns bringt, dass wir eigentlich schon durch dieses Scharfmachen seit Beginn im Prinzip, dass wir das nicht für bare Münze nehmen können, alles, was hier erzählt wird. Ne? Das ist da offensichtlich, dass wir eine Person begleiten, die gewisse Probleme mit ihrer Psyche hat dann im Endeffekt. Dass wir, wie soll man sagen, dass wir das im Prinzip jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ganz schön, fällt mir gerade auf. Ja. Dass wir im Prinzip dadurch dazu gezwungen sind, diese Figur zu lesen, zu interpretieren, auch über ihren Geisteszustand vielleicht generell zu interpretieren, ne? Zu interpretieren, was ist jetzt hier eigentlich Realität? Was ist hier Traum? Hat das überhaupt was mit Realität und Traum zu tun oder ist das tatsächlich mal passiert? Ist das eben eine Konstruktion, die wir da die ganze Zeit gelesen haben? Inwiefern lässt sich das mit ihrem tatsächlichen Dasein übereinstimmend in eine schlüssige Interpretation reinbringen. Ne? Kann man diesen Menschen überhaupt lesen, im Endeffekt, den wir hier sehen? Oder ist das am Ende sogar auch noch irgendwie eine Form von Traumrealität?
Also zumindest glauben wir es ja. Also uns wird ja ganz schnell klar gemacht, es gibt ja keine Überraschung. Also es gibt keinen, oh wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet, Moment. Ja, dieser letzte Absatz, den ich vorhin vorgelesen habe, der bricht so ein bisschen mit der Geschichte selber. Ist jetzt aber nicht groß überraschend, weil dieses Thema mit Erinnern, das beginnt ja im ersten Satz schon. Aber nur für uns. Nur für uns. Wir wissen mehr. Wir wissen mehr über Nancy als Nancy über sich selber, weil wir sehen, wie Nancy quasi traumwandlerisch und vergesslich und ganz absurden Situationen durch diese Stadt läuft. Für Nancy ist es aber völlig in Ordnung. Sie hat nichts, ja. Also die hat immer mal so ein bisschen, ja gut, ein bisschen vergesslich und so. Aber in dieser Form, mit dieser Intensität sieht sich Nancy auch nicht, ja. Und das, irgendwie haben wir so einen Wissensvorteil, auch wenn wir so einen Erzähler in der dritten Person haben, der nur aus seiner Perspektive spricht, sind wir trotzdem noch in der dritten Person. Wir können es noch lesen. Also wir sind Teil ihrer Gedanken, aber stehen irgendwie so drüber.
Ja, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob Nancy sich nicht auch ihres Zustandes bis zu einem gewissen Grad zumindest bewusst ist. Weil sie am Ende auch das auch mit so einer Beiläufigkeit sagt, dass sie wieder in ihren Träumen war sozusagen und wieder in dieser Zeit, die vergangen ist.
Ja,
ne?
Ich meine aber der Geschichte nicht.
Innerhalb der Geschichte nicht. Wahrscheinlich nicht, ja, genau, ja. Aber sie wird sich dann, also wenn sie wieder in der Realität sozusagen bei Sandy ist, wenn man so möchte, wird sie sich wieder bewusst, dass das etwas ist, was ja wahrscheinlich öfters mal irgendwie passiert ist. Ne? Das hat ja irgendwie schon so eine gewisse Wiederholungsstruktur, so eine Beiläufigkeit, die das jetzt nicht als einen Ausnahmemoment irgendwie erscheinen lassen. Ne? Diese ganze Geschichte, die wir gelesen haben. Ne? Sondern das hat etwas von, ja, das passiert halt öfter irgendwie. Ne?
Aber es ist auch kein klassisches Erinnern. Weil jemand, der sich einfach nur erinnert, Der schreit nicht rum, als hätte wie ein Huhn, was Angst hat, in die Suppe zu kommen.
Ja, und hat keine Angst zu ersticken am Ende. Ne?
Oder, ja, genau, sowas. Ja. Sondern ist irgendwie auch ansprechbar. Also sie scheint ja, wenn wir das jetzt als Erinnerung nehmen, nicht ansprechbar zu sein. Offensichtlich passiert ja was im Hintergrund, während wir diese Geschichte lesen. Da versuchen ja Leute, mit der irgendwie in Kontakt zu treten und zu rütteln und so, hallo, guten Tag, Frau Nancy und so und machen und tun. Und Nancy rastet ja irgendwie aus. Also ist ja nicht so, dass sie lethargisch offensichtlich auf dem Bett liegt und nicht ansprechbar ist, sondern Nancy macht da richtig Feuerwerk. Auf der anderen Seite der Geschichte, hinter dem Vorhang, geht da richtig was rund, von dem sie ja nicht Bescheid weiß. Sondern sie ist ja genauso wie wir darauf hier fokussiert.
Was ja auch interessant ist, weil man diese ganze Geschichte, die sie sich in ihrem Kopf zusammendenkt, ja auch ein Weg sein könnte oder so eine eigene Geschichte sein könnte, die ihren Weg zurück in die Realität sozusagen repräsentiert oder wieder ins Bewusstsein, in das Hier und Jetzt, in dem sie im Seniorenheim ist, ne? Weil sie ist ja am Anfang erstmal relativ weit weg davon und diese Geschichte ist ja so angelegt, dass diese verschiedenen Elemente, seien es Figuren, sei es dieser Ort und so weiter, irgendwie dafür sorgen, dass sie am Ende ihrer Geschichte wieder im Seniorenheim ankommt, was ja dann leer ist erstmal, aber dann in einer Situation ist, in der sie dann wieder in die Realität zurückkehrt durch dieses, sie hat das Gefühl zu ersticken, so, ne? Also sie macht im Prinzip durch ihre Geschichte einen Weg in das Seniorenheim rein, was sie erstmal fremd vorkommt, ne? Also das ist ja dann, man hat ja das Gefühl, dass dieses Seniorenheim, was sie am Ende dieser Geschichte dann sieht oder in dem sie sich befindet, auch eine Art, auch so ein Nichtort ist wie diese Stadt an sich, ne? Also im Prinzip hat man da hier nochmal so eine Art Wiederholungsstruktur, nur ohne die Figuren im Prinzip, ne? Dass sie ja dann da reingeht, ihr kommen ganz viele Sachen irgendwie komisch vor, es gibt keine Computer, es gibt keine Lichter, sie versucht dann durch irgendwelche Gänge zu gehen, irgendwelche Türen zu öffnen, um da irgendeine Person
aufgehen.
Zu
finden. Was? Die nicht aufgehen.
Die nicht aufgehen, genau. Und dann ist sie aber in diesem Ort erstmal. Und das ist dann sozusagen das Portal, dass sie wieder ins Hier und Jetzt sozusagen reinkommt.
Mhm. So ich würde gerne nochmal, ich will kurz noch was vorlesen. Und zwar ist sie jetzt gerade, sie macht den Mund auf, um zu schreien, in dem Foyer von dem Heim. Sie macht den Mund auf, um zu schreien, aber es will kein Schrei herauskommen. Sie zittert am ganzen Körper und so sehr sie sich auch bemüht, sie schafft es nicht, Luft in ihren Lungen zu bringen. Als hätte sie zusammengeknülltes Löschpapier in der Kehle. Ersticken. Sie weiß, dass sie sich anders verhalten muss und mehr als das, sie muss anders denken. Ruhig, ruhig. Atmen, atmen. Sie weiß nicht, ob die Panik lange gedauert hat oder nur kurz. Ihr Herz hämmert immer noch, aber sie ist fast in Sicherheit. Und irgendwie klingt das wie Sachen, da ist sie häufiger drin. Das, also irgendwie greifen dann so Mechanismen oder das ist quasi so diese Brücke zum Wachwerden.
Genau.
Dass jemand sagt, ruhig, ruhig, atmen. Die haben vielleicht irgendwie eine Hand auf die Brust gelegt oder sie irgendwie ganz nah, damit sie sich spürt, ja, so ganz ruhig atmen. Das ist vielleicht das schon gar nicht mehr ihre Worte sind, sondern so eingeflüstert in, und dass die Worte von außen eingeflüstert werden quasi zu ihren Gedanken, ihren Ideen. Okay, ich muss ruhiger werden. Das ist so, also, ja, und es scheint einfach so ein, okay, wir haben sie wieder. Das passiert immer mal. Nancy ist sonst ganz nett. Weil sie unterhält sich ja ganz nett mit Sandy. Aber jetzt haben wir sie wieder. Jetzt ist okay.
Ja.
Also, oder? Also so wirkt es irgendwie.
Absolut, mich. Ja, genau. Also, dass sie diesen Weg zurückgemacht hat ins Seniorenheim und dass dann man sich im Endeffekt am Ende dieser Szene dann in so einem Transitionsort, so einem Zwischenort befindet irgendwie, ne? So, wo eben die Worte, die von außen kommen, du hast ja gerade gesagt, die Worte, die von außen kommen, mit ihren Gedanken verschmelzen, sodass man das eigentlich nicht genau zuordnen kann. Zumindest, wenn man es dann ein zweites Mal liest, ne? Dann kam ja dieser Gedanke dann bei dir wahrscheinlich, ne?
Ja, ja, genau.
Dass das auch was von außen sein könnte. Und dass sie dann Schritt für Schritt ganz langsam wieder in die reale Welt zurückgeführt wird, wenn man so möchte. Ja. Finde ich einen spannenden Gedanken. Also macht total Sinn. Das ist, hatte ich so nicht gesehen, aber macht total Sinn, wenn du das jetzt so erzählst.
Und jetzt hast du ja vorhin im Eingang erzählt, dass Alice Munro die letzten, ach übrigens, das ist das letzte Buch, was sie rausgebracht hat, 2012. Und dann hat sie gesagt, nee, das mache ich jetzt, mir reicht es jetzt, Schluss, das ist mir alles zu anstrengend, ich schreibe jetzt keine Bücher mehr. Und dann hat sie ja noch 12 Jahre noch gelebt und ist dann irgendwann an Demenz erkrankt und ist dann auch irgendwann gestorben. Und das ist ja genau das, was es hier trifft, ja. Also irgendwie, sie war ja schon recht betagt in dem Alter hier schon und es wäre ja möglich, dass sich das irgendwie schon angekündigt hat, aber es ist ja auch ein Grundthema. Könnte man jetzt vielleicht ein bisschen zu viel reinlesen. Ja, muss ja nicht mal alles autobiografisch sein. Es kann ja auch einfach,
klar,
einfach ja, Thema sein. So, ja. Mhm. Aber es ist interessant, dass wir uns die Geschichte irgendwie rausgesucht haben.
Ja, ich weiß nicht, aber Demenz spielt jetzt in anderen Geschichten, die du gelesen hast, keine große Rolle von ihr. Oder spielt das einfach in irgendeiner Form?
Nee, das war jetzt, also zumindest die ich jetzt gelesen habe. Ich habe jetzt die Hälfte der Geschichten hier gelesen. Es geht um unerreichte Liebe mit einer unglücklichen Partnerschaft in Japan erreichen. Es geht um, ja, es ist so schwer, das in einem Satz zu bringen. Das sind so wenige Leute, aber in so die Situation, in denen die sind und was die denken und was die fühlen, es ist so gerade komplex, ja, dass das irgendwie abgefahren ist, dass das in 20 Seiten und 30 Seiten passiert und man so einen Blick bekommt für die Beweggründe von Menschen. Ja, das ist so, das wird manchmal so mit einem Satz, mit zwei Sätzen erklärt, was der Mann von seiner Frau hält, und es macht so ein ganzes Bild auf. Ja, wenn man so ein bisschen, so einen Tropfen Farbe in so ein Wasser tut, dann verteilt sich das auch so. Also ist es so, irgendwie ähnlich ist das. Mhm. Und das ist so verrückt, dass du am Ende denkst, du hast irgendwie einen Roman gelesen in 30 Seiten, ja, weil das so, es geht so tief, da passiert, teilweise laufen die Geschichten auch über mehrere Jahre und Jahrzehnte ab, da gibt es einen Sprung von mehreren Jahren und so. Und man hat so ein, man ist so da, ja? So, die werden nicht kleiner beschrieben, brauchen die auch nicht. Aber es ist so, da sitzen die Worte und da sitzen die Sätze irgendwie da, ohne dass du, oder ohne dass ich das Gefühl hatte, mein Gott, ist das Arzi-Fazi-Kram. Hier hat sich aber auch jemand, hier, null. Das ist so richtig schönes, ich lese jetzt so eine Geschichte und wenn ich mal so ein, zwei Stunden habe, komme ich da durch, ganz entspannt und habe was Gutes, habe gedacht, ich habe ein Buch gelesen, ja? Und es ist so schön warm, so, das ist so rund und dann ist es so kalt, dann sitze ich da mit einer Decke und denke, ja, geil, es ist Sonntag, ich habe jetzt gerade meinen Kuchen gegessen und jetzt gibt es noch eine Geschichte von Alice Munro, weißt du, so, ja. So und das macht es und ich finde es krass, dass ich das nicht gewusst habe und ich finde es gut, dass wir das entdeckt haben, weil ich auf jeden Fall, also das Buch lese ich auf jeden Fall fertig. Und ich will noch mehr wissen, noch mehr lesen von der. Es ist wirklich, wirklich einfach gut.
Das klingt jetzt schon fast so ein bisschen nach Abschlussplädoyer, aber du hast mich gerade noch auf eine Idee gebracht.
Oh ja, gerne.
Beziehungsweise ich habe auf meinen Zettel geschaut mit meinen schlauen Notizen und ich hätte noch eine Frage an dich,
ja.
Bevor wir das dann vielleicht dann auch so langsam beenden, Folge. Und zwar hast du gerade gesagt, bei Alice Munro hast du so warme Gefühle und es ist so schön, so eine Geschichte zu lesen. Hattest du genau dieses Gefühl auch bei der Geschichte, die wir hier hatten, oder hast du dir zwischendrin, ich weiß nicht, hast du vielleicht auch irgendwie zwischendrin dieses Gefühl gehabt, nicht, dass du Demenz hättest oder so, sondern dass du irgendwie, dass es so ein Gedächtnisproblem gibt oder dass es irgendwie so etwas, so ein Unbehagen gibt, was du verspürst, während du das liest?
Nee, das nicht. Es ist mir, ich fand das einfach, dieses Lesen an sich, unabhängig vom Thema jetzt, das ging so gut runter. Das war so, oh, ist das toll. Da musst du ja nicht um die Ecke denken, großartig. Ja, klar haben wir jetzt viel ruminterpretiert, aber eigentlich läuft das hier von vorne nach hinten durch. Ja, da gibt's, und die Sätze sind nicht, du stolperst über keinen Satz drüber. Ja, ist keiner zu lang, ist keiner zu kurz. Du denkst, okay, gut, das denkt man vielleicht nicht ganz so bewusst, aber man hat so ein Gefühl dafür. Wir hatten das zumindest bei Michelle Houellebecq, dass du denkst, ja, irgendwie ist ja ein bisschen was los, aber es fühlt sich nicht so, man kommt nicht so in den Flow, in diesen Leseflow. Und den hatte ich da total, völlig raus. Also hat die so einen Schalter angemacht mit wenigen Sätzen und du hast, buff, warst du in dieser Welt drin, ne? Supergeil.
Also, so diese formellen Aspekte, die du gerade angesprochen hast, die kann ich auch bestätigen. Also es flufft so durch, einfach, wenn man das liest, ne? Das kann man so sagen. Thematisch hat es mich jetzt, ich will nicht sagen, es hat mich getroffen, das hat es eigentlich nicht so wirklich, aber ich finde, sie macht das schon sehr, sehr gut, nicht das Gefühl von Demenz einem zu vermitteln in einer gewissen Weise. Das kann ich auch gar nicht beurteilen, inwiefern das geklappt hat oder so, ne? Aber schon ein in die Nähe dafür zu bringen und eine Empathie dafür zu schaffen, sozusagen, für Menschen, die eben an so etwas erkranken. Und ich finde, das macht sie sehr, sehr gut anhand von so Sachen, dass man sich auch selber an manchen Stellen ertappt. War das jetzt eigentlich tatsächlich so? Nämlich genau dieser Stadtname, Heimen, ne, dass der erst so geschrieben wird und dann ein paar Seiten später anders geschrieben wird. Und man fragt sich dann so kurz, warte mal, war das nicht anders geschrieben? Und man hat das intuitiv schon so im Kopf, dass es anders geschrieben war, aber man weiß es dann doch nicht 100% und blättert dann doch nochmal zurück, um sich nochmal zu vergewissern, weißt du?
Ja.
Und dann auch, dass diese ganzen Momente, in denen sie unsicher sind, dass dann, dass das so Alltagssituationen sind, wie halt, habe ich meinen Schlüssel auch tatsächlich in der Tasche oder sowas, ne? Die sind relativ nah an der Lebensrealität eines Lesers an sich. Und das kann schon dafür sorgen, oder zumindest dafür sorgen, dass diese Empathie nochmal eher zunimmt oder man eher auch mal das Gefühl hat, oh fuck, ne? Nicht, dass es bei mir irgendwie losgeht oder ich in einer gewissen Weise so bin. Also nicht im Sinne von, dass man tatsächlich Angst hätte davor, aber man merkt schon, okay, so Aussetzer im Gedächtnis, die hat jeder Mensch auch immer mal irgendwie. Mhm. Und dadurch schafft sie so diese Verbindung zu einer dann doch sehr beschissenen Krankheit dann im Endeffekt. Ne?
Weil sie es an so nachvollziehbaren Situationen festmacht.
Genau, ja.
So. Ich habe doch den Zettel hier, nee, der ist nicht da. Und dann ist es auch nicht der Zettel, dann ist es ein anderer Zettel.
Ja.
Wo ist der Zettel?
Genau, ja, sowas, ja. Solche Situationen, ja, die man halt immer mal einfach hat, ne?
Ja, genau. Und so ähnlich läuft es auch mit den anderen Geschichten ab. Und ich glaube, die hätte ich vor 10 Jahren einfach nicht verstanden. Also schon verstanden, weil, ne, so schwer ist es jetzt nicht, aber irgendwie aufgenommen. Also ich hätte damit nicht so resoniert, ja, mit diesen Themen, die da aus sind, mit, keine Ahnung, toten Kindern, mit getrennten Liebesbeziehungen, mit der Rolle der Frau in einem devoten Haushalt, solche Themen, die sind irgendwie präsenter, wichtiger und verständiger durch das eigene Leben, was man so hat. Und dadurch macht es das irgendwie sinniger. Vor 10 Jahren wäre das an mir vorbeigegangen, da wäre ich nicht das Zielpublikum gewesen, weil ich einfach noch viel zu jung dafür gewesen wäre, glaube ich. Ja, Punkt, fertig. Ja, so, das würde ich eigentlich damit sagen. Und ich glaube, das ist so ein Buch, das sieht man in 10 Jahren nochmal und dann hat man nochmal einen anderen Blick drauf.
Ja, wahrscheinlich.
Weil sich die Lebensumstände geändert haben, man hat noch mehr Erfahrung und noch mehr Eindrücke vom Leben und von den Menschen und was auch immer zu tun. Und in 10 Jahren wirkt das Buch nochmal anders.
Ja.
Und danach nochmal.
Mhm. Wahrscheinlich, ja. Also bin sehr gespannt darauf, das in 10 Jahren nochmal zu lesen. Solange werde ich auf jeden Fall nicht mit anderen Geschichten von Alice Munro warten, denn die werde ich mir auch mal zu Gemüte führen in nächster Zeit. Aber du hast eben schon das Stichwort genannt. Punkt. Oder Punkt. Willst du doch noch ein Komma setzen?
Nö, ich würde sagen, wir lesen dann Alice Munro nochmal 2035 im Sommer dann irgendwann.
Die gleiche Geschichte einfach.
Die gleiche Geschichte nochmal und mal gucken, was dann bei rauskommt.
Ja. Machen wir. Aber zunächst werden wir was anderes lesen, Olli.
Oh ja, wir lesen T.C. Boyle, Die unterirdischen Gärten aus der Sammlung Schluss mit Cool aus dem Jahr 2001.
Eins. Genau, aber wir lesen auch in diesem Fall nicht die Originalversion, sondern wieder eine übersetzte Version. Die könnt ihr euch auch besorgen, ist relativ leicht erhältlich, vom Deutschen Taschenbuchverlag, also dem DTV einfach. Und die ist im Jahr 2004 erschienen.
Genau. Dann viel Spaß beim Nachlesen, Mitlesen von Alice Munro und beim Vorlesen, Vorarbeiten oder auch nicht für T.C. Boyle, Die unterirdischen Gärten, ebenfalls eine Kurzgeschichte. Und damit erinnern wir gerne nochmal an alle Plattformen, wo es was zu bewerten und zu klicken und zu teilen und Mundpropaganda und Flyer und Kärtchen gibt und so weiter. Ihr wisst, was wir meinen. Tragt die Kunde, es gibt diesen Podcast und damit helft ihr uns auf jeden Fall.
Denn wie Olli schon mal vor einigen Folgen irgendwann mal gesagt hat, es gibt einfach keinen guten Literaturpodcast, umso mehr müsst ihr uns pushen, wenn ihr diesen für einen guten Literaturpodcast
habt. Beweist uns das Gegenteil.
Ja, genau.
Also keinen, der dieses Format hat.
Richtig. Ja.
Gut, alles klar. Damit viel Spaß beim Lesen oder nicht lesen, beim Nachhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Ciao.